Herzlich willkommen bei Sicherheit, sicher morgen, Ihrem Podcast von TÜV Süd in Österreich. Mein Name ist Gudrun Getzo und in dieser Podcast-Reihe beleuchten wir zusammen mit Expertinnen und Experten des TÜV Süd Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir diskutieren, wie Nachhaltigkeit, Sicherheit und Zukunft Hand in Hand gehen müssen, liefern Ihnen nützliche Informationen und praktische Tipps. Heute spreche ich mit Christian Lausmann, Head of Mobility Industry beim TÜV Süd in Österreich, über autonomes Fahren. Wie sicher und wie leistungsfähig ist der aktuelle Stand der Technik? Wie wird es sich weiterentwickeln? Und wie nützlich wird es für Umwelt und Gesellschaft sein? Lieber Christian, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Könntest du uns mal einen Überblick darüber geben, was genau wir unter autonomen Fahren verstehen und in welcher Entwicklungsphase wir uns aktuell befinden?
Ja, liebe Gudrun, zunächst vielen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast. Das kann ich sehr gerne tun. Dank der Society of Automotive Engineers gibt es seit Jahren eine Definition beim autonomen Fahren. Grundsätzlich, autonomes Fahren heißt nichts anderes als das Fahrzeug kann selbstständig ohne menschliche Eingriffe das Fahrzeug lenken, steuern und das Fahren selbst übernehmen. Es gibt Level 1 bis 5 laut der SAE und Level 1 bedeutet einfach, der Fahrer lenkt das Auto selbst. Level 2, in diesem Status befinden wir uns heute mehrheitlich, wird das Fahrzeug bzw. der Fahrer unterstützt durch Fahrassistenzsysteme, wie zum Beispiel Spurhalteassistent. In der Vollausbaustufe, der sogenannte Level 5, würde das Auto selbstständig in allen Situationen weltweit auf Straßen das Fahren übernehmen. Davon sind wir noch sehr, sehr weit weg. Manche sagen, das wird nie stattfinden, aber wir befinden uns sozusagen aktuell, um deine Frage zu beantworten, auf dem Schritt von Level 2 auf Level 3, Level 4. Das heißt, das Fahrzeug kann man als Robotaxi bezeichnen, lenkt alleine in bestimmten Fahrumgebungen oder in bestimmten Straßen oder auch Städten. Das ist bereits in Erprobung, aber noch nicht flächendeckend genehmigt.
Wenn wir hier von der Entwicklung sprechen, sprechen wir zunächst einmal von der Fahrzeugtechnikentwicklung selbst oder sprechen wir hier auch von der Entwicklung der Straßen, der Gehsteige, der ganzen Städteinfrastruktur?
Wir reden hier nicht vom Fahrzeug alleine, wir reden hier von komplexen Systemen, die die gesamte Umwelt umfasst. Wie du schon angesprochen hast, bedeutet es auch, dass nicht nur jetzt das Fahrzeug darauf ausgerichtet werden muss, technisch. Also man spricht dann oft nur von der Fahrzeuggenehmigung per se. Und darüber hinaus wird dann noch der sogenannte AD-Stack, also der Autonomous Driving Stack. Das ist der ganze Aufbau, das man kennt vielleicht von diesen Fahrzeugen aus den USA, von Waymo und auch von das ist Google, eine Google-Tochter oder von Cruise, wo man diese großen aufbauten Radarsysteme am Fahrzeugdach sieht. Das ist der sogenannte AD-Stack. Und darüber hinaus natürlich auch die entsprechende Infrastruktur, sogenannte Edge Computing, dass Computer am Fahrzeugrand stehen, die dann auch die Daten an den Verkehrsbetreiber übergeben können, der Verkehrsbetreiber auch teilweise das Fahrzeug überwachen kann und sieht, was macht das Fahrzeug. Die ASFINAG zum Beispiel hier in Österreich beschäftigt sich schon sehr, sehr intensiv mit diesem Thema. Also es ist wirklich ein gesamtes System, von dem wir hier sprechen und nicht nur vom Fahrzeug alleine.
Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen, Christian? Warum beschäftigst du dich mit dem Thema autonomes Fahren?
Ja, da darf ich ein wenig ausholen. Also ich bin seit 1998 in der Automotive-Branche und Automobilbranche, habe nach meinem Studium der Betriebswirtschaft bei Opel begonnen in Rüsselsheim im europäischen Marketing. Und ja, mein Vater ist gelernter Autospengler, mein Großvater gelernter Automechaniker. Vielleicht erklärt das auch meine Leidenschaft zu Automobilen. Ich selbst bin ein begeisterter Mobilist, wenn ich so sagen darf. Also ich fahre auch leidenschaftlich gern Rad, also Fahrrad, in allen möglichen Varianten. Und daher kommt für mich einfach die große Begeisterung zum Fahrzeug per se. Aber auch die Bahn oder andere Flugzeuge haben mich immer schon als kleiner Bub schon begeistert. Das ist mal so die Historie. Wie komme ich zu dem Thema autonomes Fahren? Das ist insofern spannend, weil dieser Bereich, der war mir bis vor 5, 6 Jahren in der Tiefe noch recht fern, aber vor vier Jahren, ist der TÜV Süd an mich herangetreten und hat mich gebeten, den Verein IAMTS, der Verein steht für, also das heißt International Alliance for Mobility Testing and Standardization, der war bisher oder bis 2021 noch in den USA beheimatet, in Pennsylvania, und man hat entschieden, im Verein die Organisation nach Europa zu verlegen. Damals war noch Trump in den USA Präsident, und wir haben auch Mitglieder aus China, aus den asiatischen Ländern, und man hat entschieden, einfach den Standort nach Europa zu verlegen. Und man ist an mich herangetreten, hat mich gefragt, ob ich mit unterstützen möchte, diesen Verein hier in Wien zu gründen. Ja, das habe ich getan, und jetzt bin ich einer der beiden Geschäftsführer dieses Vereins. Unser zweiter Geschäftsführer sitzt in den USA. Ja, und seitdem beschäftige ich mich auch mit dem Thema autonomes Fahren.
Und das Ganze weltweit, das ist ja spannend. Jetzt kommen wir kurz zum TÜV Süd. Den TÜV Süd kennt man ja als klassische Testing and Inspection Institution, Fahrzeugprüfungen durchaus. Und das Thema autonomes Fahren ist ja ein absolutes Zukunfts- und Entwicklungsthema. Welche Rolle spielt jetzt der TÜV Süd bei der Entwicklung des autonomen Fahrens?
Generell ist der TÜV ja ein sogenanntes TIC-Unternehmen. TIC steht für Technical Inspection Company. Das Wort enthält zwei wichtige Aspekte, Technik und Inspektion. Und man kann ein autonomes Fahrzeug zumindest in Europa oder in den Ländern, die sich den europäischen Normen angeschlossen haben, den sogenannten UNCE-Regelungen, nicht einfach auf die Straße setzen und sagen, jetzt fährt's. Sondern es braucht hier Regulatorien oder auch Institute und Einrichtungen, die diese Fahrzeuge freigeben. Und davor braucht es einen technischen Dienst. Dieser technische Dienst stellt fest, ob das Fahrzeug den aktuellen Bestimmungen entspricht. In den USA ist es anders, deswegen bewusst diese Unterscheidung zwischen Europa und den USA. Sieht man auch an Tesla, die dann die Fahrzeuge einfach mal auf die Straße setzen und sagen, das Fahrzeug fährt jetzt autonom, auch wenn es nicht so ist. In Europa ist es ganz anders geregelt, und daher braucht es vor der Abnahme durch den Regulator, in Österreich zum Beispiel das Bundesministerium für Klimaschutz, also BMK, in Deutschland das KBA, das Kraftfahrzeugbundesamt, die braucht es, um zu sagen, ja, du darfst jetzt mit diesem Level 3 unterwegs sein. Und wir als TÜV Süd, wir inspizieren das Fahrzeug davor für den Hersteller und vergleichen den Zustand des Fahrzeuges, dessen Eigenschaften mit den aktuellen Regulatorien und Normen. Es gibt sehr viele Normen zu diesem Thema, ISO, DIN-Normen, und sagen, okay, das Fahrzeug, das uns der Hersteller zur Verfügung gestellt hat für die Tests, entspricht diesen Standards. Und dann kann der Hersteller mit unserem Prüfbefund zum Regulator gehen und sagen, lieber Regulator, unser Fahrzeug wurde vom TÜV oder von einem anderen technischen Dienst abgenommen und überprüft und kann entsprechend in den Markt gehen, also verkehrstauglich dann sein.
Das heißt, überall dort, wo die Zukunft entwickelt wird, braucht es auch eine Institution, die die Sicherheit mitbeachtet, mitentwickelt, und da ist der TÜV Süd quasi der sichere Begleiter für die Entwicklung der Technologie von morgen. Nur um sicher zu sein, wird aber das autonome Fahren doch auch nicht entwickelt. Wir erwarten uns ja einen vielfältigen Nutzen davon. Schauen wir uns zunächst einmal den Nutzen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz an. Welchen Nutzen kann das autonome Fahren in dem Bereich in Zukunft leisten?
Wie du richtig sagst, also die Zielsetzung bei der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen ist auch da vielfältig. Einerseits ist das Grundcredo, ist sogenannte Zero Death im Straßenverkehr, das heißt keine Verkehrstoten. Und die zweite große Zielsetzung, die wir sehen, ist Zero Emission. Und das hast du schon angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit und CO2-Emissionsfreiheit ist ja Teil einer nachhaltigen Zukunft oder Zukunftsentwicklung. Die sind ganz wichtig bei dem Thema autonomes Fahren. Verkehrseffizienz geht auch mit einher, weil letztlich, wenn der Verkehr effizienter gestaltet wird, dann wird auch weniger CO2 produziert. Wenn weniger CO2 produziert wird, hat hat jeder was davon. Also das heißt, der Klimawandel ist ja nicht aufzuhalten, der menschengemachte. Und wenn wir die Vorgaben der Europäischen Union 2040, 2050 erzielen wollen, dann ist eine dieser Lösungen, um dorthin zu kommen, sicherlich auch autonomes Fahren. Und das ist ein Aspekt, Kreislaufwirtschaft auch angesprochen, ist, würde ich nicht sagen, ein Spezifikum von autonomen Fahrzeugen, sondern das ist auch Teilaspekt in der Fahrzeugentwicklung generell. Wir gehen ja jetzt weg von Verbrennungsmotoren hin zu elektrifizierten Antriebsarten wie reinen elektrischen Fahrzeugen oder auch Hybridfahrzeugen oder auch die Wiederverwendbarkeit von Batterien. Da gibt es große Hersteller, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie kann man diese große Batterie, die in Fahrzeugen verbaut werden, wiederverwenden oder auch recyceln. Das ist mittlerweile, ja, je nach Schätzung, zwischen 20% und 30% des Fahrzeugwertes in einem elektrischen Fahrzeug ist heute die Batterie. Und wenn man sich ansieht, was diese Fahrzeuge kosten, dann kann man sich vorstellen, dass das ein sehr teures und sehr wertvolles Gut ist, diese Batterie, und die einfach wegzuwerfen, wäre absolut verwerflich und nicht zielführend. Deshalb versucht man hier durch den Austausch von Zellen und anderen Bauteilen die Batterie in den Wiederverkehr zu bringen und wieder zu verwenden.
Nachhaltig also und ressourceneffizient kann man auch durchs autonome Fahren werden, beziehungsweise durch alle anderen Entwicklungen am Automotive-Sektor. Was du auch schon angesprochen hast, ist das Thema Verkehrseffizienz des gesamten öffentlichen beziehungsweise Individualverkehrs. Wie kann man sich das durch das autonome Fahren vorstellen?
Ich beginne mal so. Wenn man heute, ich bin eigentlich Großstädter zeitlebens, also ich habe eigentlich selbst ein halbes Jahr in den USA habe ich am Land gelebt, während meines Auslandsstudiums, aber sonst immer in Städten gelebt, also die letzten 50 Jahre. Und wenn man so durch die Stadt geht oder durch die Städte geht, dann fällt ja eines, das sieht man heute gar nicht mehr, wenn man wirklich sich das mal bewusst macht, wie viele Fahrzeuge herumstehen und wie viel Raum und Platz diese Fahrzeuge einnehmen, ist das schon aus meiner Sicht nicht okay. Man hat sich daran gewöhnt, aber wenn man das als selbstverständlich betrachtet, muss man sich schon die Frage stellen, warum stellt da einfach jeder so mir nix, dir nix sein Fahrzeug ab? Das braucht wahnsinnig viel Platz. Man nimmt den Leuten Lebensraum. Stattdessen könnten ja dort Bäume stehen oder sinnvollere Dinge als Blech und Kunststoff. Aber wir haben uns schon so dran gewöhnt, dass man das als selbstverständlich betrachtet, und genau das ist es eigentlich nicht. Ja? Gerade im Sinne auch der Nachhaltigkeit und der CO2-Reduktion. Und da genau setzt das Thema an. Man könnte durch die Mehrfachnutzung, das heißt, eine Person, nicht jede Person oder nicht jeder Haushalt hat zwei Autos oder drei Autos. Vielleicht hat man nur ein Auto oder vielleicht hat man gar kein Auto und kann mit anderen Familien oder mit anderen Bürgern der Stadt gemeinsam Fahrzeuge nutzen. Und diese Fahrzeuge könnten, wenn sie selbstständig unterwegs wären, nämlich genau in der Zeit, wo sie normal stehen, könnten sie auch fahren, andere Leute mitnehmen, die halt genau in der Zeit diese Mobilität nutzen wollen, und könnten sich am Abend, wenn alle schlafen, selbst wegparken zum Beispiel. Das heißt, die Fahrzeuge sind dann noch im Einsatz, bis 18 Uhr, 19 Uhr, dann weiß das Fahrzeug, ich habe heute keinen mehr mitzunehmen, dann fahre ich in eine Parkgarage, fahre mich selbst weg, löse mich sozusagen auf und bin aus dem Stadtbild verschwunden, und stattdessen könnten wunderschöne Bäume stehen oder Kinderspielplätze oder Parks errichtet werden. Also ich denke, dass das einfach für alle einen Vorteil haben könnte. Man muss halt weggehen von dem Gedanken, besitzen zu wollen, sondern mehr Richtung Teilen und Scheren. Und dann hat das für alle Teile der Bevölkerung, glaube ich, große Vorteile.
Das ist ja überhaupt ein ganz schöner Gedanke auch, dass wir uns davon lösen können, dass wir ein Stehzeug besitzen. Und dann könnte das autonome Fahren genau die Brücke schließen, die jetzt beim Carsharing noch ein bisschen schwierig ist. Wenn ich das Auto brauche, das ich eigentlich mir ausbauen möchte, wo ist es dann? Ich muss mich hinbegeben und das Auto kann nicht zu mir kommen. Und das wäre natürlich gleich ein schönes Beispiel. Wenn wir schon beim Thema Mobilität gestalten sind, dann hat ja das Thema autonomes Fahren nicht nur mit dem PKW oder NKW zu tun. Auch im öffentlichen Sektor finden wir doch schon sehr, sehr viele autonome Fortbewegungsmöglichkeiten. Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, was denn an den öffentlichen Verkehrsmitteln schon alles autonom ist?
Auch ein guter Punkt, genau. Wir haben uns ja sehr jetzt auf, wir kommen ja aus dem Fahrzeugbereich, also da denkt man sofort an das Auto. Aber wie du richtig sagst, autonome Mobilität, die ja alles umfasst, jedes Mobilitätsgerät sozusagen, hat schon in manchen Bereichen seit vielen Jahren autonome Lösungen im Einsatz. Also allein wenn man an die Wiener U-Bahn denkt, die Wiener U-Bahn hat zwar einen Fahrer, einen mehr oder weniger Sicherheitsfahrer, aber fährt in vielen Bereichen bereits vollautonom. Es gibt auch Straßenbahnen schon weltweit, die autonom unterwegs sind. Und auch Flugzeuge. Also man denkt, Start und Landung wird zum Teil noch vom Piloten übernommen, die Landung glaube ich mehrheitlich. Aber den Rest der großen oder langen Flugzeit hat bereits der Autopilot übernommen. Auch das ist ein Beispiel von autonomer Mobilität und da gibt es ganz viele Erfahrungswerte. Das Fliegen ist technisch gesehen etwas einfacher, weil der Flugverkehr international geregelt wird durch die, jetzt in Österreich zum Beispiel, die Austrocontrol oder andere Flugüberwachungseinrichtungen und es gibt ja da auch keine Fußgänger, keine Radfahrer, keine Einsatzfahrzeuge wie Polizei, Blaulichtorganisationen. Das heißt, es ist etwas leichter zu regeln. Die Komplexität beim Fahrzeug kommt ja durch den sogenannten Mischverkehr, wo halt alle kreuz und quer durch die Gegend laufen und auch oft der Mensch sich leichter tut als die Maschine bei der Interpretation von kleinen Signalen, Augenkontakt, Handzeichen. Da tut sich heute die Maschine noch sehr schwer, weil der Mensch da viel schneller ist. Das klingt vielleicht jetzt komisch, aber der Mensch kann viel schneller jetzt Zeichen wahrnehmen, die eine Maschine, die vielleicht sich leicht unterscheiden, die eine Maschine nicht so leicht wahrnehmen kann, weil eine Maschine ja oft auf Basis von Vergangenheitsdaten Dinge interpretiert und sich überlegt, habe ich das schon mal gehabt und das dann matcht gegen einen Vergangenheitswert und sagt, okay, das war schon mal, das mache ich so wieder. Wenn das aber ein Einzelereignis ist, das die Maschine noch nie gesehen hat, dann kommt es zu Falschreaktionen dieser Maschine und das führt zu Problemen. Deswegen ist es bei der U-Bahn, beim Flugzeug leichter als bei einem Auto.
Klar, da auch bei der U-Bahn kann man sich's vorstellen. Ich habe ja eine Schiene und allein das Fahrzeug kann ja gar nicht von der Spur abweichen. Und es kommt auch in der Regel kein anderer Verkehrsteilnehmer auf meiner Spur entgegen. Kann man sich vorstellen. Trotzdem, es gibt Hoffnung, wenn ich weiß, dass ja eigentlich die ersten autonomen Schienenfahrzeuge vor 30 Jahren schon unterwegs waren. Dann denkt man sich, naja, in der Zeit wird man das dann wohl auch irgendwann auf die Straße bringen.
Absolut. Deswegen sind jetzt besonders interessant, um sich da anzunähern, sogenannte Teilaspekte zu beleuchten und Teillösungen zu liefern. Ein Beispiel ist, Mercedes hat für Level 4 das sogenannte Valet Parking als erster Hersteller genehmigt bekommen. Das Parken ist ein komplexer Vorgang, insbesondere für Führerschein-Neulinge, glaube ich, ist das Einparken einer der schwierigsten Übungen. Und genau da hat man angesetzt und gesagt, okay, beim Parken hat man geringe Geschwindigkeiten, man hat eine überschaubare Umgebung, ein Parkhaus oder vielleicht eine Parkfläche. Da kann man dem Fahrzeug das Einparken schon überlassen. Und hat das auch geschafft, es wurde auch genehmigt und hat einen Teilaspekt mal abgedeckt mit Level 4. So, dann gibt es weitere Überlegungen auf der Autobahn, zum Beispiel das Pooling bei LKWs, dass man sagt, okay, die LKWs, das kennt jeder, der unter der Woche unterwegs ist. Unter der Woche fährt ja oft ein LKW am anderen, also mit einem Abstand vielleicht von 3-4 Metern. Da ist es zum Beispiel auch eine mögliche Anwendung, dass die LKWs sich vernetzen. Autobahnen generell sind eine einfache Anwendung für autonome Lösungen. Und die hohe Kunst, die hohe Schule sind natürlich die Städte. Es gibt ja auch Hersteller, die testen auch in Amsterdam. Das ist sicher jeder, der schon in Amsterdam war, weiß, wie es dazugeht, insbesondere bei den Radfahrern und bei den Fußgängern. Das ist die hohe Kunst mal, würde ich sagen, im Bereich der autonomen Mobilität.
Gibt es denn da irgendwo schon, ich sage jetzt einmal, Fleckchen, wo man das ausprobiert hat, wo es in einem, sagen wir mal, in einem Netz von 3-4 Straßen auch schon gut funktioniert, wo man sich das schon mal anschauen kann?
Definitiv. Also in Österreich gab es vor Jahren in der Seestadt Aspern einen Versuch. Das wurde auch vom Bundesministerium für Klimaschutz entsprechend unterstützt. Auch gemeinsam mit den Wiener Linien. Das wurde dann wieder eingestellt aus diversen Gründen. Aber aktuell die spannendsten Projekte gibt es sicherlich in den USA. in San Francisco. Jeder, der sich für das Thema interessiert, hat das sicher mitbekommen. Da gab es auch einige Vorfälle, aber die sind da schon mit vielen Fahrzeugen unterwegs. Auch in Phoenix, Arizona, das ist insofern ganz praktisch da, weil die Straßen sind mehr so im Schachbrettmuster angeordnet und das Wetter ist zumeist schön. Das sind auch Aspekte, die es dem Fahrzeug leichter machen, wenn Nebel, Graupelschauer, Schneefall, wie es in Österreich oft üblich ist, sind für solche Fahrzeuge nicht ganz trivial. Da gibt es schon viele Anwendungen. In Europa ist VW gerade dabei, auch in Städten wie Hannover, Hamburg und München ihren ID.Buzz zu testen im Level 4 Einsatz, also zukünftig dann auch als Mobilitätsservice anzubieten, als Robotaxi anzubieten. Aber Europa ist da insofern etwas hinterher, weil bei uns, und das muss man wieder sagen, ist auch ein Vorteil, wenn man das aus Bürgersicht sieht, dass der Sicherheitsaspekt hier wesentlich stärker ausgeprägt ist als den USA. Den USA wird dem Hersteller gesagt, ja, wenn du behauptest oder wenn du glaubst, du kannst es, dann mach mal. Und wir schauen uns danach an, ob es wirklich funktioniert hat. Das ist natürlich gefährlich. Und in Europa ist man da wesentlich vorsichtig und sagt, okay, erst wenn wir sicher sind, mit Hilfe von TIC-Unternehmern wie dem TÜV Süd, dass das klappen wird, dann trauen wir dir das auch zu. Du musst es aber beweisen und dann kannst du damit in den Straßenverkehr.
Mhm. Trotzdem ist es sicherlich spannend, sich an diesen Pilotprojekten mal zu orientieren und zu sehen, wo könnte denn die Zukunft hingehen, weil dann kann ich ja auch die entsprechenden Sicherheitsstandards und Prüfinstanzen auch mit der Technologie mitentwickeln, oder?
Ja, so gesehen ist es eigentlich ganz gut, dass die USA hier und auch China zum Teil andere Wege gehen, weil man sehr stark voneinander lernen kann. Und diese unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeiten haben einen Vorteil. Und die großen Hersteller, die hier unterwegs sind, sind ja weltweit agierend und global aufgestellt und verkaufen ihre Fahrzeuge ja weltweit. Und dadurch lernen die natürlich von ihren anderen Märkten, von den USA oder von China. Und ich glaube schon, dass durch diese gemeinsamen Anstrengungen weltweit und durch die vielen Milliarden, die hier hineinfließen, dass irgendwann einmal es zu vernünftigen Lösungen kommen wird, die auch sicher sind und die den Leuten auch Nutzen bringen. Weil letztlich geht es darum, dass die Menschheit und auch letztlich die Umwelt, sprich unser Klima, davon profitieren.
Da möchte ich mit dir jetzt eh noch einen dritten Aspekt beleuchten bezüglich Nutzen. Auch im ganzen gesellschaftlichen Zusammenleben, in den unterschiedlichen sozialen Schichten für die gesamte Gesellschaft soll das autonome Fahren ja einen Nutzen entwickeln. Wie kann man sich den Nutzen denn aus sozial-ökonomischer Perspektive vorstellen?
Das ist auch ein wichtiger Punkt, der hier auf jeden Fall zu betrachten ist. Also ich möchte mal zwei Beispiele nennen, wo autonome Fahrzeuge helfen können, sozialökonomische Aspekte zu umfassen. Zum einen gibt es viele Gebiete, ländliche Räume, die heute das Thema haben, dass es eine Zersiedelung gibt und auch eine Urbanisierung, die Leute eine Landflucht, wie es so schön heißt. Das ist einmal das Erste. Ne? Der Landarzt ist weg, das Gasthaus sperrt zu, dann bleiben oft nur ältere Personen über und die haben dann, je älter sie werden, immer weniger Möglichkeit zur Mobilität zu kommen. Dann gibt es natürlich keine Bevölkerung mehr, dann gibt es die Bus- oder die Intervalle der öffentlichen Verkehrsmittel werden stark eingeschränkt. Dann muss man eine Stunde auf den Bus warten, dass man irgendwo hinkommt. Die Zersiedelung bringt mit sich, dass die älteren Einwohner dann nicht mehr so leicht zum Kreisler gehen können, weil den gibt es nicht mehr. Es gibt dann irgendwo am Stadtrand zwar so einen Gewerbepark, den jeder kennt, eine Riesenproblematik mit der Zersiedelung oder mit dem Flächenverbrauch. Und dann, genau da, wären autonome Einsatzfahrzeuge, autonome Fahrzeuge sehr sinnvoll einzusetzen, dass man sagt, okay, es gibt hier eine App, die leicht zu bedienen ist und die Person kann sich ein Fahrzeug, ein autonomes Fahrzeug für eine bestimmte Zeit bestellen, wird abgeholt, wird dorthin gebracht zur Apotheke oder zum Supermarkt, wo sie hin muss und kann auch wieder zurückgebracht werden, ohne dass es dazu Fahrer braucht oder ohne dass es dazu einen großen öffentlichen Verkehrsbetreiber braucht. Das wäre die eine Anwendung. Eine andere Anwendung ist zum Beispiel auch der Transport jetzt weg vom Fahrzeug, zum Beispiel mit Drohnen und anderen autonomen Gütertransportmöglichkeiten, dass man sagt, man kann zum Beispiel Blut transportieren, ja, so dass man sagt, okay, oder auch andere Arzneien, die benötigt werden. Und es gibt keine Fahrer. Fahrermangel ist ja generell ein Problem. Es gibt zu wenig Lkw-Fahrer, zu wenig Busfahrer, zu wenig Taxifahrer, dass man sagt, man transportiert eben Blutkonserven und Arzneien dahin mit autonomen Fahrzeugen, wo es schnell benötigt werden.
Jetzt haben wir schon davon gesprochen, Level 5 ist das, wo wir hin könnten, wo wir uns momentan vorstellen können, dass unsere Gesellschaft auch damit umgehen kann. Bis dahin sind aber noch einige Schritte zu tun. Was sind denn aus deiner Sicht, Christian, so die aktuellen technischen Herausforderungen, die es noch zu lösen gibt auf dem Weg zu den nächsten Levels?
Ja, wie schon erwähnt, ist es ja nicht der Fahrzeughersteller alleine, der dieses Thema in Angriff nimmt, sondern viele andere Stakeholder. Nehmen wir jetzt auch Nvidia in aller Munde aufgrund auch des Themas künstliche Intelligenz und ChatGPT, deren Chips werden ja von allen möglichen Herstellern benötigt. Ja, das ist einmal diese Semiconductor- oder Halbleiter-Thematik, die ganz wichtig ist, und Nvidia spielt auch eine große Rolle bei dem Thema autonomes Fahren, künstliche Intelligenz generell. Wir haben einen Fahrzeughersteller, mit dem hatten wir vor kurzem ein Meeting. Allein der hat schon über 1000 KI-Anwendungen im Einsatz. Das ist mal die ganze Technik, ja, auch dann das Thema Edge Computing, wie schon angesprochen. Das heißt, die Ausstattung der Infrastruktur. Das heißt, es braucht die Städte, die Länder, um hier mitzuwirken. Es braucht aber auch die Gesetzgeber, die den Rahmen schaffen müssen, den Gesetzesrahmen, um das überhaupt zu ermöglichen, zu erlauben. Man ist dann natürlich sehr, sehr vorsichtig, weil keiner will hier Leute sterben sehen auf der Straße durch solche Fahrzeuge. Es braucht aber auch die Versicherungen, die da mitspielen müssen, die sich mit dem Thema ebenfalls schon beschäftigen. Es gibt eigentlich kaum einen Lebensbereich oder einen Wirtschaftsbereich, der nicht betroffen ist von diesen Themen. Und ja, letztlich braucht es ein Zusammenspiel all dieser. Ja, da kann man sich schon vorstellen, wenn so viele Leute da mitmachen, wie schwierig die Herausforderungen sind.
Diese konzertierte Entwicklung wird aber stattfinden müssen, weil es wird nicht ausreichen, dass sich die Infrastrukturbetreiber auf die Fahrzeughersteller ausreden und die Fahrzeughersteller auf die Infrastruktur und die beiden dann wieder sagen, naja, solange die Gesellschaft nicht mitspielt, geht's halt nicht. Also es wird diese gemeinsamen Anstrengungen wohl brauchen.
Ja, absolut. Also ohne dem geht's nicht. Da gibt's auch schon viele Initiativen. Abseits von unterschiedlichen politischen Lagern und unterschiedlichen Ausrichtungen in den Ländern, jetzt USA und China und all diese Themen, wird natürlich auf der Ebene der Wirtschaft sehr stark zusammengearbeitet. Also es ist nicht so, dass die Chinesen und die Amerikaner nicht gemeinsam am Tisch sitzen. Die sitzen sehr wohl gemeinsam am Tisch und versuchen gemeinsam diese Standards zu entwickeln, weil ja letztlich alle davon profitieren. Und es gibt ja viele Beispiele in der Wirtschaft, wo das sehr gut funktioniert. Also wenn man sich ansieht, den Mobilfunk zum Beispiel, wenn du heute, egal, in der Europäischen Union, ohne dies gibt es ja kaum mehr einen Fleck, wo man nicht vernünftig telefonieren kann oder auf seine mobilen Daten zugreifen kann. Aber selbst, ich war vor letztes Jahr im Mai auch beruflich in den USA und selbst da musste ich gar nichts tun. Ich habe einfach mein normales Firmentelefon benutzt und das war überhaupt kein Problem. Und das ist aber auch eine Folge daraus, dass Standards entwickelt wurden, die es ermöglichen, mit einem europäischen Telefon in den USA zu telefonieren. Das sehen viele als selbstverständlich. Ich bin in einer Generation aufgewachsen mit dem Festnetztelefon oder Vierteltelefon. Also für mich ist das wahnsinnig faszinierend. Für meine Kinder ist das wahrscheinlich normal. Die denken sich gar nichts dabei. Aber was dahinter steckt an Meetings und Entwicklungsarbeit und Überzeugungsarbeit von all diesen Stakeholdern ist schon gewaltig. Und das findet auch beim autonomen Fahren statt.
Was sich da sicherlich auch mitentwickeln wird, und jetzt möchte ich noch einen kritischen Aspekt ansprechen, das sind auch entsprechende kriminelle Energien. Wir hören ja jeden Tag von Cyberangriffen, wir hören jeden Tag oder erleben es auch jeden Tag, wie wir selbst uns um das Thema Cybersecurity kümmern müssen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Fahrzeuge autonom unterwegs sind und eigentlich von einer Technik gelenkt werden, die da irgendwo in der Cloud auch ihre Daten hernimmt. Wie muss ich denn das Thema Cybersecurity jetzt mitentwickeln in diesem Aspekt?
Ja, Cybersecurity ist ein ganz wesentlicher Baustein bei Fahrzeugen, nicht nur bei autonomen Fahrzeugen generell, weil ja alle Fahrzeuge, die heute in den Markt kommen, die heute gelauncht werden, sind mit Software ausgestattet. Ja, und auch mit einer Anbindungsmöglichkeit ans Netz, ans Internet. Die Nothilfetaste, die man drücken kann im Fall eines Unfalles, die automatisch den Hersteller verständigt oder ein Service verständigt, dass man einen Unfall hatte. Da wird automatisch dann auch ein Einsatzfahrzeug ausgelöst und all diese Themen. Das heißt, jedes Fahrzeug ist offen. Und wie du richtig sagst, bedeutet diese Offenheit der Fahrzeuge auch, dass sie angreifbar sind. Und dafür muss man Sorge tragen, dass man das Fahrzeug schützt mit entsprechender Softwarearchitektur, Cyber Security, das große Thema. Und da gibt es dazu entsprechende Regulatorien auch schon seitens der EU, die es sogar die so scharf sind oder so vehement auf die Fahrzeugentwicklung einwirken, dass manche Fahrzeuge auch heute nicht mehr angeboten werden können, weil bestehende Fahrzeuge, jetzt gerade ein aktuelles Beispiel auch, wo es zukünftig, konkret der Porsche Macan, wo nur noch künftig ein Elektrofahrzeug angeboten wird, also der Verbrennungsmotor ist bei dem Fahrzeug nicht mehr im Einsatz, weil die Variante den Sicherheitsvorgaben, Cyber-Security-Sicherheitsvorgaben nicht mehr entspricht und der Hersteller entschieden hat, diese Millionen nicht mehr zu investieren, weil er sagt, über kurz oder lang wird es ohne dies nur noch elektrifizierte Fahrzeuge geben. Also das hat eine massive Auswirkung. Um deine Frage zu beantworten, beschäftigen sich unzählige Leute mit dem Thema und wird uns wahrscheinlich, ja, solange es Fahrzeuge gibt und solange ich lebe, begleiten.
Naja, aber Christian, dann schauen wir doch mal in die Zukunft. Wie schätzt du ein, dass sich die Mobilität in 5 Jahren von jetzt verändert hat?
Ich war im Sommer, im Juli, bei den Olympischen Spielen in Paris. Da gibt es eine sehr innovative und sehr progressive Bürgermeisterin, die Hidalgo. Und da kann man schon ein bisschen sehen, welche Entwicklungen ja progressive Politik letztlich mit sich bringt. Nämlich, dass Fahrzeuge relativ nicht mehr so stark vertreten sind wie vielleicht noch vor 30 Jahren, ja, oder vor 20 Jahren, sondern andere Mobilitätslösungen um sich greifen. Also man hat dazu, ich habe das kaum glauben können, aber ganz, ganz viele Fahrräder. Nämlich nicht Fahrräder, die den Besitzern gehören, sondern sogenannte Shared Bikes. Also das heißt, diese typischen Anbieter von den Scootern, die man noch in Wien kennt, sind als Fahrradanbieter im Einsatz. Und 80, also das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, aber ich schätze mal 80% der Fahrräder, die da unterwegs sind, sind Shared Bikes. Und man hat den Eindruck, es gibt fast mehr Fahrradparkplätze als Autoparkplätze. Und der Individualverkehr mit dem Auto hat dort stark zurückgenommen. Und da gibt es noch andere Städte, die ebenfalls in diese Richtung gehen. Und da sieht man schon, ja, das könnte auf jeden Fall, das ist ein Trend, der wird sicherlich in den nächsten 5 Jahren um sich greifen, dass Städte zunehmend den Individualverkehr zurückdrängen. Da werden auch mobile oder autonome Lösungen dazu beitragen, dass das geschehen wird. Die Stadt Wien geht hier einen etwas konservativeren Weg. Die Stadt Wien weiß ich auch einigermaßen sicheren Quellen, geht weniger den aktiven Verkehr an, sondern eher den passiven Verkehr, sprich den Parkraum. Und man sieht ja auch, diese Parkraumbewirtschaftung ist ja bereits eingesetzt und seit Jahren eigentlich schon umgesetzt, dass man in ganz Wien, egal wo man steht, fürs Parken bezahlen muss. Das führt auch dazu, dass die Leute dann eher umsteigen auf die Bahn, den Bus, auf das Fahrrad, auf den Scooter und andere Mobilitätslösungen. Und das wird zunehmen. Also das Fahrzeug per se, das klassische, ich sitze allein im Auto und fahre in die Arbeit, das wird abnehmen. Das wird man auch in den nächsten 5 Jahren sehen. Ob es schon Robotaxis geben wird in 5 Jahren in Wien zum Beispiel, weiß ich nicht. Vielleicht in Teilanwendungen, aber sicher nicht flächendeckend.
Vielleicht müssen wir dann noch 15 Jahre in die Zukunft schauen oder wir reden in 5 Jahren nochmal. Kommen wir zu dir persönlich, Christian. In 5 Jahren blickst du zurück und auf was bist du dann persönlich stolz?
Stolz ist so eine Sache. Also letztlich arbeite ich sehr gern mit Menschen und mir macht es einfach Spaß, hier an dem Thema dran zu sein. Das ist ja so, wenn man möchte, irgendwo in gewisser Weise die Speerspitze der Automobilindustrie, das Thema autonomes Fahren und da ein bisschen mitzuwirken im Kleinen. Das noch dazu mit Kollegen aus aller Welt. Das macht besonders viel Spaß. Und wenn ich das noch in 5 Jahren machen darf oder in 5 bis 10 Jahren machen darf, dann würde mich das sehr freuen. Und ich hoffe auch, dass der TÜV hier entsprechend weiterhin das Thema als wichtig erachtet und da ja, seine Kompetenzen behält, ausbaut und eine wesentliche Rolle spielen wird in der Zukunft weiterhin.
Und dann auch ganz zum Schluss, was wünschst du dir von der Gesellschaft für dieses Thema autonomes Fahren?
Ja, der Mensch ist ein ganz wichtiger Faktor in dem Spiel, weil es braucht hier die Akzeptanz. Wenn die Leute diese Technologien nicht akzeptieren oder sie vielleicht als Gefahr sehen, da ist auch die Politik gefordert, weil die Politik hier Vorbild sein sollte, dass die, ja, die Leute es annehmen, es ausprobieren. Da gibt es ja wie immer, es gibt ja progressive und konservativere Leute, und die Progressiveren sollten hier vorangehen und die Konservativeren überzeugen, dass wir hier von sinnvollen Lösungen sprechen und das auch entsprechend, ja, propagieren, die Politik das unterstützt, weil ich glaube, für den Wirtschaftsstandort Österreich ist das ein ganz wichtiges Thema, auch generell für den Standort Europa, und da mitgeht und die Dinge nicht behindert. Und das wäre mein Wunsch, dass hier alle gemeinsam an einem Strang ziehen.
Vielen Dank. Herzlichen Dank, Christian Lausmann. Das war Folge 5 von Sicherheit, sicher morgen, Ihrem Podcast von TÜV Süd in Österreich. Wie hat es Ihnen gefallen? Schenken Sie uns doch ein Like und folgen Sie uns. Die Kontaktdaten von Christian Lausmann sowie weiterführende Informationen finden Sie in den Shownotes. In der nächsten Folge spreche ich mit Katharina Schubert, Wasserstoffexpertin beim TÜV Süd, über das Zukunftsthema Wasserstoff. Welche Rolle dieser Energieträger in Zukunft spielen kann, wo die Entwicklungen hingehen, welche Einsatzmöglichkeiten es heute schon gibt und wie nützlich er für unsere Gesellschaft sein kann. Bleiben Sie dran. Sicherheit, sicher morgen.